Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Also Karlsruhe hat entschieden und viele haben die Entscheidung begrüßt, haben die Ausgewogenheit des Richterspruches hervorgehoben, der zwar verdeutlicht, dass der Strafrechtsparagraf 217 nicht verfassungsgemäß ist, der aber ebenfalls klar macht, der Staat, der verfolgt ein legitimes Anliegen, wenn er, Zitat, verhindern will, dass sich der assistierte Suizid in der Gesellschaft als normale Form der Lebensbeendigung durchsetzt, Zitat Ende. Und damit sind wir jetzt auf der Seite der scharfen Kritiker der Karlsruher Entscheidung, die nicht nur, aber vor allem auf Seiten der Religionsgemeinschaften zu finden sind und deren zentrales Argument eben auch dieser vermutete Dammbruch ist. Einer von ihnen ist Ulrich Lilie. Er hat gestern gesagt, wiederum ein Zitat, in einer immer älter werdenden Gesellschaft steigt der finanzielle Druck auf den Gesundheitssektor ebenso wie der soziale Druck auf die kranken Menschen. Sie dürfen angesichts ihres Leidens keinesfalls als Last für die Gesellschaft abgestempelt und gedrängt werden, auf medizinische Maßnahmen zu verzichten, weil sie denken, dass ihre Behandlung zu teuer ist für die Angehörigen. Zitat Ende. Ulrich Lilie ist evangelischer Theologe. Er ist Präsident der Diakonie Deutschland und er ist am Telefon. Ich grüße Sie. Hallo.
Ich grüße Sie auch. Hallo, Herr Schulz.
Also ein wichtiges Argument, Herr Lilie, habe ich schon genannt gerade. Der sogenannte Dammbruch, der befürchtet wird. Was denken Sie denn, was passiert?
Ich habe selber nicht von Dammbruch geredet. Wir haben in solchen Debatten ja schnell die Neigung zum Schwarz-Weiß. Aber wir reden ja hier wirklich über einen Graubereich. Und ich habe dieses Urteil auch nicht in Bausch und Bogen verurteilt. Ich habe gesagt, wir müssen jetzt mit den Aufgaben, die uns dieses Urteil stellt, sehr genau aufpassen, dass wir in einer Marktgesellschaft, Michael Sandel spricht von einer Marktgesellschaft, in der wir alle inzwischen gerne Geld zahlen, um auf der Überholspur zu fahren, dass das nicht sozusagen zu furchtbaren Mechanismen führt, dass Leute selber sagen, ich bin jetzt ja nichts mehr wert. Ja? Und das geht schneller, als wir uns das selber vorstellen wollen, dass eine Gesellschaft, die so tickt, auf einmal Normen und Werte ausruft, die die Leute internalisieren und dann selbst sozusagen zu ihrem schärfsten Richter, wenn nicht zum Scharfrichter werden. Und da müssen wir sehr aufpassen.
Wenn Sie aber sozusagen mit einem eher pessimistischen Menschenbild oder einem pessimistischen Gesellschaftsbild argumentieren, jetzt wirtschaftlich, ökonomisch argumentieren, müsste es doch eher genau andersherum sein, weil rein ökonomisch gedacht ist es ja eher wirtschaftlich von Vorteil, Patientinnen und Patienten möglichst lange mit einträglichen Maßnahmen am Leben zu erhalten.
Ja, es ist eine Frage der Allokation der Mittel. Also wir haben eben sehr knappe Mittel in diesem Sektor. Sie wissen, dass wir diese Debatte ja in einem Land führen, in dem uns ungefähr 120.000 Pflegekräfte fehlen, wie gerade ein Gutachten gesagt hat. Ich finde eine Stärke dieses Urteils, dass es das Selbstbestimmungsrecht stark macht. Mir liegt sehr daran, dass Menschen unter den Bedingungen sterben können, die sie sich selber wünschen und dass die Selbstbestimmung bis zum Schluss des Lebens wirklich gewährleistet ist.
Aber damit gehen Sie ja auf zumindest vorsichtige Distanz zum Positionspapier der EKD gemeinsam mit der Deutschen Bischofskonferenz. Denn da ist das Selbstbestimmungsrecht eher zweitrangig im Vergleich zum Schutz des Lebens als anderem Rechtsgut.
Ja, ich habe ja sowohl in meinem Statement wie auch in meinem Blog ja etwas differenzierter argumentiert. Ich glaube, dass man das Selbstbestimmungsrecht an diesem Punkt insofern ernst nehmen muss, als wir, das ist auch wirklich meiner beruflichen Erfahrung geschuldet, hier über Menschen sprechen, die immer in einem asymmetrischen Kräfteverhältnis sind. Ja, die liegen im Bett, die sind angewiesen. Und ich glaube, das hat das Gericht auch wirklich beschäftigt, darauf, dass ihnen dann jemand in ihrer Not hilft. Die zweite Frage ist dann, ist wirklich der assistierte Suizid der richtige Ausweg? Da würde ich sagen, da haben wir wirklich inzwischen sehr viel humanere und menschenfreundlichere Möglichkeiten, Menschen vor schlimmsten Schmerzen oder vor schlimmsten Entstellungen oder anderen abzuschirmen. Stichwort palliative Sedierung. Das ist eine Diskussion, die wir führen müssen. Ich glaube, dass wir ganz prinzipiell mit einer Kritik am Selbstbestimmungsrecht nicht weiterkommen.
Auf der anderen Seite, die Evangelische Kirche in Deutschland, aber auch die Deutsche Bischofskonferenz macht es sich ja dann offensichtlich aber etwas leichter, oder?
Das will ich jetzt gar nicht sagen. Ich sag mal so, in unserer biblischen Tradition ist der Stellenwert des Lebens als Geschenk, das uns nicht gehört, ja, das uns auch selbst entzogen ist, ja, etwas, was wirklich ein ganz tiefes und profundes Wissen ist. Also das Leben geschenktes Leben ist, dass die Selbstbestimmung natürlich auch erstmal ein Postulat ist. Das ist in einem anderen Sinne sehr richtig. Vielleicht kennen Sie das aus Ihrem eigenen Leben auch, dass Sie manche Entscheidungen getroffen haben, wo Sie gesagt haben, naja, bei Licht betrachtet war das nicht das Beste oder da war ich nicht richtig Herr meiner Sinne, als ich das gemacht habe. Darum wissen wissen die biblischen Erzählungen. Und das Postulat, dass wir sozusagen in allen Dingen frei entscheiden, das hat dann bei Licht betrachtet natürlich auch eine ganze Menge Schatten.
Ich habe das Gefühl, dass die christlichen Kirchen in Deutschland bislang nicht in der Lage sind, eine Begründung zu finden, gegen den assistierten Suizid zu finden, die bei einer Mehrheit der Bevölkerung auch verfängt. Weil eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung ist ja durchaus der Meinung, dass es diese Möglichkeit geben sollte. Und das eben.
Ja, es gibt auch Untersuchungen, dass die Mehrheit für die Einführung der Todesstrafe ist, also vorsichtig mit solchen rein demoskopischen Argumenten. Ich glaube wirklich, hier geht es um sehr komplexe ethische Fragen, die wir nochmal nicht im luftleeren Raum diskutieren, sondern in einer Gesellschaft, in der Großartigkeit, gutes Auftreten, Fitness, Jugendlichkeit uns wirklich als die Werte vorgegockelt werden. Und wenn man dann krank, behindert, dement oder was anderes ist, dann kommt sehr schnell die Geschichte, dass man sagt, das ist kein lebenswertes Leben mehr, da gebe ich mir doch lieber die Kugel.
Ja, aber haben Sie denn dafür Belege? Das wird ja immer behauptet,
natürlich,
dass das schnell kommen
würde. Wir hatten in der letzten Diskussion, die wir 2015 geführt haben, viele Beispiele von großartigen Menschen, die in ihrer Großartigkeit dann eben gesagt haben, also das will ich auf keinen Fall erleben. Und wenn das gesellschaftliche Leitbild wird, dann bin ich ganz auf der Seite der Kirchen zu sagen, da haben wir um der Menschen willen erhebliche Kritik, weil das Leben ist immer verletzlich, gerade das verletzliche Leben. Wir sind jetzt gerade am Beginn der Passionszeit, indem wir den leidenden Gott predigen und feiern und zu dem bekennen, ja, der das Leiden sozusagen als eine Seite des Lebens anerkennt, die eine Dignität genießt, ja, die göttliche Dignität genießt. Das macht ja einen ganz tiefen und einen ganz humanen Sinn. Das weiß jeder Mensch, der mal selber was gelitten hat. Das deutlich zu machen und zu sagen, das gehört auch zum Leben.
Ja, aber
das
ist denn göttliche... Ja.
Ohne dass man damit sagt, jeder muss jetzt Leiden aushalten, das vermeidbar ist. Das wäre ein ganz fataler Trugschluss. Das sagt aber auch keiner in den Kirchen.
Aber trotzdem, also etwas wie göttliche Dignität, reicht es denn als argumentative Begründung aus?
Na, ich sag mal, das tiefe Wissen, dass zum menschlichen Leben das unvermeidbare Leiden dazugehört und dass das auch zur Würde des Menschen gehört, dass er schwach und krank auf Hilfe angewiesen sein kann, ohne dass er damit seine unverletzliche Würde verliert, sondern damit einen Respekt verdient und allen Anspruch auf alle menschliche Hilfe und Unterstützung hat, das hochzuhalten, das halte ich für eine humane Gesellschaft, die immer älter wird, wirklich für ein ganz hohes kulturelles Gut. Und das hochzuhalten sind die Kirchen, sind wir aber auch, glaube ich, sehr gut beraten. Und die Debatte sollten wir scheuen. Es gibt auch einen Fetisch der Selbstbestimmung in dieser Debatte, der wirklich auch einer realistischen Überprüfung nicht standhält.
Aber Sie nennen es jetzt kulturelles Gut. Man könnte es natürlich auch umdrehen und sagen, die christlichen Kirchen in Deutschland beanspruchen über einen Bereich, der sich individueller ja kaum denken lässt, nämlich eben der menschliche Bereich, das Leben, die beanspruchen darüber Deutungshoheit.
Also ich glaube, Sie beanspruchen zu Recht, dass Sie dazu etwas Fundamentales zu sagen haben, was in einer offenen und freien Gesellschaft Gehör verdient, diskutiert werden muss, aber eben ja in einer Gesellschaft, in der Staat und Kirche längst getrennt sind, und dieses Urteil ist ja wirklich ein Erweis dafür, dass da niemand was diktiert, eine Stimme unter vielen ist. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, dass sich die Kirchen so äußern mit dem, was sie sozusagen in diese Diskussion einzubringen haben und andere Argumente einbringen. Und dann werden wir in dieser offenen Gesellschaft zu neuen Lösungen kommen. Und das steht ja jetzt an, weil der Gesetzgeber ist jetzt wieder neu gefragt.
Also, dass sich die Kirchen in einem solchen Prozess natürlich äußern, das stellen wir jetzt natürlich nicht in Frage. Trotzdem, auf der anderen Seite dann weitergedacht, stehen denn die christlichen Kirchen nicht am Rand einer Gesellschaft, in der eben solche Argumente nicht mehr so verfangen?
Also ich finde, unabhängig davon, sag ich mal, wie viele Mitglieder in Deutschland noch Mitglied einer christlichen Kirche sind wir als Kirchen sehr gut berufen, das, was wir zu bestimmten Themen zu sagen haben, in die Debatten einzubringen. Das ist völlig in Ordnung. Dass das jetzt nicht mehr automatisch Mehrheitsmeinung von allen ist, damit müssen wir, glaube ich, in aller Demut lernen zu leben. Ich stehe dafür eine streitbare, dialogfähige und auch lernbereite Position. Die habe ich versucht, deutlich zu machen.
Ulrich Lilier, der Präsident der Diakonie Deutschland. Das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet.